HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Das ist eine glatte Lüge, Herr Dr. van der Bellen.
Das ist eine glatte Lüge.
Jetzt reicht's mir aber langsam.
Ja, wir müssen einfach wieder nationaler werden, ne?
Weil der Hofer einfach für einen kleinen Mann da ist.
Eine wachsende Zahl von Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks fühle sich von der politischen Elite verlassen.
Das Volk hat gesprochen. Die Wahl bestätigt, was alle Umfragen gesagt haben. Der FN ist von nun an die erste Partei Frankreichs.
Renzi, sag mal. Was wirst du tun, wenn die Nein-Stimmen gewinnen? Und was tust du, damit die Ja-Stimmen gewinnen?
Besser wäre jetzt in Italien zu sein, ob der Renzi das schafft. Ich glaube, das ist ein größeres Chaos.
In Italien wird an diesem Wochenende über die Verfassung abgestimmt, in Österreich am Sonntag der Bundespräsident gewählt. Das sind nationale Ereignisse. Trotzdem könnten sie schicksalhaft für Europa werden, wenn die Italiener den Europagegnern folgen, Ministerpräsident Renzi abwählen und es Neuwahlen gibt. Und wenn sich in Österreich der Bundespräsidentschaftskandidat der FPÖ Norbert Hofer durchsetzt, zum ersten Mal stünde ein Rechtspopulist an der Spitze eines westeuropäischen Staates. Was eint sie? Warum verfangen ihre Ideologien, ihre Rhetorik? Auch in Frankreich stellt sich die Frage, ob der konservative Präsidentschaftskandidat François Fillon die Ikone des Rechtsextremismus Marine Le Pen im Mai wird schlagen können. Werden Rechtspopulisten wie Geert Wilders und Frauke Petri dann noch mehr punkten? Europa droht Gefahr von rechts wie nie zuvor. Was sind die Ursachen und was setzen wir dagegen? Das wollen wir klären unter dem Titel Grenzerfahrungen, Europas rechte Herausforderung. Was setzen wir dagegen in Europa und in Deutschland? In Nordrhein-Westfalen wird in 5 Monaten gewählt, im Herbst 2017 der Deutsche Bundestag. Am Sonntag wird aber erst einmal in Österreich abgestimmt. Es wird ein neuer Bundespräsident gewählt und der durch Anfechtungen der Stichwahl im Mai und weiteren Pannen schier endlos scheinende Wahlkampf gipfelte gestern in einem weiteren TV-Duell der Spitzenkandidaten Norbert Hofer, FPÖ und Alexander van der Bellen von den Grünen. Über das berichtet Ralf Borchert.
Es war das letzte von 7 Fernsehduellen allein in diesem Wahlkampffinale und es war trotz Moderatorin weitgehend unschön, aggressiv, laut, dem Amt des Bundespräsidenten jedenfalls kaum entsprechend. Es begann mit dem Vorwurf Alexander van der Bellens, sein Vater sei von einer Parteifreundin Norbert Hofers als Nazi diffamiert worden.
Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, damit Sie sehen, das ist keine anonyme Figur, das war ein Mensch. Und das tut man einfach nicht, Menschen, die seit 50 Jahren tot sind, so zu diffamieren, muss ich sagen.
Herr Dr. van der Bellen, was Sie gerade machen, ist ein schweres Foul.
Ja.
Auch mein Vater wurde als Nazi bezeichnet in diesem Wahlkampf. Er war Christdemokrat. Ich habe kein Foto meines Vaters mitgemacht, aber ich habe eins hier im Herzen. Und es sind Ihre Unterstützer, die mich als Nazi bezeichnen.
Noch heftiger gerieten die beiden Kandidaten beim Thema Europa aneinander. Hofer bestritt vehement, mit einem Exit-Referendum zum möglichen Austritt Österreichs aus der EU zu liebäugeln. Van der Bellen darauf.
Schauen Sie, der Unterschied zwischen uns ist einfach, dass Sie an der Europäischen Union überhaupt nichts Gutes
finden.
Das ist
eine glatte Unwahrheit. Sie wollen,
dass Österreich aus der Union austritt.
Das ist eine glatte Lüge, Herr Dr. van der Bellen.
Jetzt reicht's mir aber langsam.
Sachlich überlegt war dieses Duell selten. Neue Argumente nach insgesamt 11 Monaten Wahlkampf gab es kaum. Ein wenig Entspannung nur, als es darum ging, wen beide im Fall ihrer Wahl in ihre Opernballloge einladen würden. Van der Bellens Antwort.
Herr Steinmeier, ich gehe davon aus, dass er deutscher Bundespräsident werden wird, falls ihn das freut.
Hofer war sich weniger sicher.
Ja, da gibt es, ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber ich weiß, dass meine Frau mit dabei sein wird.
Doch dann wurde es schon wieder heftig. Ist Van der Bellen Kandidat der Grünen oder, wie er selbst betont, unabhängig?
Sie waren nie ein Grüner, sie waren nie Freimaurer, sie waren nie Kommunist. Ja, ich weiß schon, sie waren gar nichts.
Sie lügen schon wieder.
Der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier bilanzierte nach der Debatte im ORF, die Heftigkeit zeige, wie knapp es am Sonntag wohl wieder werde.
Keiner ist sich des Sieges sicher, denn wenn das so wäre, dann verhält man sich eher unauffällig staatsmännisch und greift nicht so an, denn das kann in alle Richtungen losgehen.
Und der Kommunikationsexperte Georg Wawschinek meint:
Es hat mich teilweise ein bisschen an den Kindergarten erinnert. Du hast mir meine Schaufel weggenommen, nein, du hast mir meinen Kübel weggenommen, nein, du, nein, du, nein, du. Und ich fürchte, dass das vielleicht manche nicht unbedingt dazu bewogen hat, zu sagen, vielleicht gehe ich da doch noch zur Wahl. Ich glaube, dass das vielleicht sogar manche ein bisschen abgeschreckt hat.
Fragt man in Wien auf der Straße nach einer Gesamtbilanz dieses Wahlkampfs, sind die Antworten auch alles andere als begeistert.
Was ich da aufgeführt habe, der Wahlkampf, das ist ein Blamage gewesen, sowas. Einer beschimpft den anderen die ganze Zeit und die Jugend hört dazu.
Ich bin 23, arbeite in der Werbung. Es sind auch viele Sachen dabei, wo ich mir denke, es ist nicht unbedingt notwendig, so viel Budget dafür rauszuhauen.
Interessiert mich nicht. Ich habe einfach kein Interesse zu wählen. Ganz knackig.
Dass es jetzt nochmal wiederholt wird, das fand ich ein bisschen unnötig.
Das ist eine Richtungswahl auf jeden Fall. Weil man sich entscheiden muss, ne, ob man rechts oder links damit erwähnen wird.
So sprechen die Österreicher. Es geht hoch her vor der Bundespräsidentenwahl in Österreich. Und was bedeutet diese Wahl für Europa, für die EU? Sebastian Schöbel in Brüssel. Wenn in Österreich der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer Bundespräsident wird, dann wird zum ersten Mal ein Rechtspopulist an der Spitze eines westeuropäischen Landes stehen. Gestern im TV-Duell hat er gesagt, nein, er will nicht aus der EU austreten. Früher hat er schon öfter vom Öxit gesprochen. Was könnte denn auf Brüssel zukommen?
Ja, es kommt ein sehr unbequemer Mensch auf Brüssel zukommen. Einer, von dem viele nicht genau wissen, wie ernst er eigentlich seine Ankündigungen und seine Aussagen dann tatsächlich in die Praxis umsetzen würde. Also Sie haben den Öxit angesprochen. Das hat er in der Debatte von sich gewiesen, hat gesagt, das will er nicht. Er wurde allerdings auch damit konfrontiert, das vorher anders ausgedrückt zu haben. Man hat aber auch in dieser Debatte gemerkt, wie unterschiedlich diese beiden Kandidaten generell über Europa denken. Van der Bellen ist ein glühender Pro-Europäer, der sich sogar die Vereinigten Staaten von Europa vorstellen kann. Hofer ist ein völlig anderer Typ. Der will wieder zurück zu den Nationalstaaten und nur die Wirtschaft noch auf europäischer Ebene machen. Und wenn so einer dann der Präsident eines Mitgliedslandes ist, dann hat er nochmal ganz anderes politisches Gewicht und er könnte natürlich dann als Identifikationsfigur für andere Rechtspopulisten, andere Europaskeptiker in der EU werden.
Er hat ja zwar gesagt, nein, davon rede ich jetzt nicht, aber er hat von neuen Verträgen gesprochen. Beunruhigt denn sowas auch die Brüsseler Politiker?
Sicherlich. Also die gerade vor diesem Schritt Angst haben, die sagen, wenn wir die Verträge jetzt anfassen und im Prinzip das zurückrollen, was an Integration, an gemeinsamer EU aufgebaut wurde, wenn wir das wieder zurückrollen, dann gewinnen die Rechtspopulisten, dann gewinnen die Vertreter der die Kämpfer für die Nationalstaaten noch mehr an Gewicht in der Europäischen Union. Dann zerbricht im Prinzip dieses Projekt, das da aufgebaut wurde, auch als Friedensprojekt, als Gemeinschaftsprojekt. Aber offen aussprechen möchte das bisher keiner. Die Kommission zum Beispiel kommentiert gar nicht, was in Österreich passiert. Die sagen dann, das ist eine nationale Angelegenheit. Lediglich im Europaparlament findet man dann Politiker, die davor warnen, dass da der Nationalstaat quasi sich zurückholt, was er vermeintlich an die EU verloren hat und dass das eine ganz ungute, eine sehr unsichere Entwicklung ist.
Diese Sorge gibt es ja auch mit Blick auf Italien. Darüber reden wir dann gleich weiter. Aber erst schauen wir nach Italien, denn auch dort wird am Sonntag abgestimmt. Dort geht es um die Reform der Verfassung, mit der die Regierung handlungsfähiger werden will und soll. Aber eigentlich geht es um viel mehr, wie Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Es ist vertrackt mit dieser Verfassungsreform. Dabei geht es eigentlich nur um die Frage, si oder no. Doch weil man der Regierung von Matteo Renzi nicht vorwerfen kann, zu wenig Ambitionen zu haben, ist es dann doch eine große Sache. Gleich 46 der 139 Artikel der italienischen Verfassung sollen umgeschrieben werden. Das Land soll regierbarer werden und schneller reformierbar. Die Regierung braucht die Zustimmung des Volkes, weil die Mehrheit im Parlament nicht reicht. Das Problem in diesem Kampf um die Wählerstimmen ist nur, es geht um alles, nur nicht um die Inhalte der Reform. Die Fraktion derer, die No sagen, reicht von ganz rechts bis ganz links. Alle eint das Ziel, die Regierung von Matteo Renzi nach Hause zu schicken. Allen voran Beppe Grillo, der als Chef der Fünf-Sterne-Bewegung der Anführer der Opposition ist, ohne im Parlament zu sitzen. Grillo haut jetzt Land auf Land ab auf die Pauke, versucht Ängste zu schüren und Hass.
Questa gente sono serial killer.
Diese Leute sind Serienkiller. Mit dieser Verpackung, die sie mit Scheiße gefüllt haben, stehlen und enteignen sie die Zukunft eurer Kinder. Ich bitte euch. Ja oder nein ist nicht das Problem. Ihr wollt nicht wählen gehen? Ihr seid Egoisten, wenn ihr nicht geht. Ihr solltet jedoch wissen, dass wir es mit Serienkillern der Leben unserer Kinder in 20 Jahren zu tun haben.
Aber auch unter den Gemäßigteren gibt es viele No-Sager. Silvio Berlusconi tritt jetzt wieder in Talkshows auf und versucht mobil zu machen. Dabei hat seine Forza Italia im Parlament für die Verfassungsreform gestimmt. Stefano Parisi ist auch so einer. Eigentlich müsste er als Wirtschaftsliberaler, als der, der sich vorgenommen hat, das bürgerliche Lager in Italien zu einen für ein effizienteres Italien sein. Aber auch er ist im Wahlkampfmodus, da geht es kaum ums große Ganze. Er kritisiert deshalb weniger die Inhalte als vielmehr die Methode der Reform.
Le riforme costituzionali hanno bisogno di coesione nazionale.
Verfassungsreformen brauchen nationale Geschlossenheit, also eine breite Zustimmung des Volkes. Diese Verfassungsreform, die Renzi gewollt hat, spaltet dagegen das Land. Das zeigt auch das Verhalten der verschiedenen politischen Kräfte. Wir haben ein zerrissenes Land. Bei einer Verfassungsreform, also wenn es um die Grundrechte, die das Funktionieren unserer Institutionen regeln geht, ist das ein Fehler. Renzi hat entzweit und nicht geeint. Ein politischer Leader muss einen und nicht entzweien.
Und Matteo Renzi? Er sagt, diese Verfassungsreform ist erst der Anfang, die Grundlage für alles, was noch kommt. Der Ministerpräsident arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche. Schon früh hatte er angekündigt, im Falle eines Scheiterns zurückzutreten. Dann im Sommer hatte er zerknirscht zugegeben, dass das ein Fehler war.
Ich habe den Fehler gemacht, die Reform zu sehr mit meiner Person zu verbinden. Dieses Referendum ist nicht mein Referendum. Dies ist die Reform, die Italien braucht.
Stolz verkündet er immer wieder, dass er bei den 6 Abstimmungen im Parlament darüber nie die Vertrauensfrage gestellt und auf dieses Druckmittel verzichtet habe. Aber im Wahlkampf hält er diesen Kurs nicht durch. Das Referendum ist längst zu einer großen Vertrauensabstimmung über die Regierung Renzi geworden. Ob diese Aussicht aber genügend Italiener dazu bewegt, zur größten Verfassungsreform seit dem Krieg Sie zu sagen, ist alles andere als klar.
Und Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft Europas. Sebastian Schöbel in Brüssel noch einmal. Wenn die italienische Regierung nach dem Referendum kippt, es Neuwahlen gibt und die Eurokritiker am Ende Oberhand gewinnen sollten, würde diese Abstimmung auf jeden Fall schicksalhaft für die EU werden?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem für den Euro, weil Pepe Grillo von der Bewegung 5 Sterne ja schon angekündigt hat, dass er dann ein Referendum über den Austritt aus dem Euro anstrengen würde. Und würde tatsächlich Italien aus dem Euro austreten, dann wäre das etwas völlig anderes als was wir letztes Jahr mit Griechenland hatten, wo das Land fast aus dem Euro rausgekickt wurde. Mit Italien würde dann wie Sie sagten, die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU austreten. Und das könnte dramatische Folgen für die Gemeinschaftswährung, die wäre dann wahrscheinlich am Ende. Aber es geht ja noch weiter. Es geht nicht nur um den Euro, es geht um das gesamte Finanzsystem in der Europäischen Union. Die italienischen Banken sind schwer angeschlagen. Sie halten ein Drittel der faulen Kredite in der gesamten Eurozone, brauchen dringend Geld. Und wenn die Finanzmärkte ins Trudeln geraten als Reaktion auf ein mögliches Nein zu Herrn Renzis Reform, dann könnten da Banken wirklich in die Knie gehen und die könnten dann andere Banken in der Eurozone mit sich reißen. Die Sorgen sind da sehr groß. Man versucht auf Seiten der Eurogruppe, vor allem Herr Dijsselbloem, der Chef der Eurogruppe, und auch Bundesfinanzminister Schäuble, die haben gesagt, bitte keine Panik, wir sind vorbereitet auf diesen Fall, aber die Analysten an den Börsen und bei den Banken sind da durchaus skeptischer.
Es gilt als möglich, dass in Italien das noch zur Verfassungsreform kommt und damit eben gegen Renzi gestimmt wird. Es gilt als möglich, dass der Rechtspopulist Hofer in Österreich Staatsoberhaupt wird. Perspektivisch bedeutet das natürlich, wie Sie es auch eben schon beschrieben haben, Aufwind für die Rechtspopulisten im EU-Parlament. Jetzt gibt es aber im nächsten Jahr auch noch Wahlen in Frankreich und in den Niederlanden im Frühjahr. Das könnte dadurch sicher noch verstärkt werden. Was hätte das zur Folge?
Ja, das hätte natürlich zur Folge, dass dann die Rechtspopulisten im Parlament auf Siege verweisen können, sich gestärkt fühlen können. Allerdings sollte man dazu wissen, dass im Europaparlament diese Rechtspopulisten nicht mit einer Stimme sprechen. Die sind auf mehrere Fraktionen aufgeteilt, vor allem auf 3, eine angeführt von Frau Le Pen, die andere von den UKIP-Leuten aus Großbritannien und eben den italienischen Kräften von den 5 Sternen. Und die sind sehr unterschiedlich in ihrem Abstimmungsverhalten. Zum Beispiel mal die Gruppe mit UKIP aus Großbritannien und und den 5 Sternen, die stimmen in weniger als 30% der Fälle miteinander. Das heißt, die sind sich da schon in der Fraktion nicht grün. Es gibt auch kaum Kooperation mit den Rechtspopulisten von Frau Le Pen. Insofern, das ist keine einheitliche Bewegung, die da gegen Europa agitiert, sondern die haben zum Teil sehr unterschiedliche, eben nationale, nationalistische Ziele. Nichtsdestotrotz würden natürlich Siege verbuchen oder würden sich über Siege freuen auf nationaler Ebene und gingen daraus gestärkt vor. Und wie das dann die EU verändern wird, das weiß jetzt noch keiner, aber ich glaube nicht, dass es in eine gute Richtung geht.
Aber dennoch konnte man ja sehen, wie gestern in dem TV-Duell auch zitiert wurde, dass Hofer Frau Le Pen die Hand geküsst hat. Also es gibt durchaus die Nähe zwischen manchen dieser Organisationen oder Parteien, obwohl man sich ja gleich auch wundert, wie Sie eben beschrieben haben. Sie sind alle nationalistisch und europakritisch. Wie können Sie dann im EU-Parlament überhaupt gemeinsam für eine Sache kämpfen?
Ja, das ist eine Frage, die Ihnen immer wieder gestellt wird. Und wenn man mal mit Europaparlamentariern aus anderen Fraktionen, auch aus anderen Parteien spricht, CDU, den Linken, den Grünen, der SPD, da hört man immer wieder, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, weil wir keine Grundlage haben. Die machen auch nicht mit. Die haben kaum wichtige Posten, die ihnen auch nicht gegeben werden. Aber selbst wenn sie dann mal Aufgaben bekommen, dann nehmen sie nicht teil an der parlamentarischen Arbeit. Sie nutzen die europäische Bühne, Frau Le Pen tut das sehr, sehr gerne, halten dann eine flammende Rede und sind wieder weg. Und so läuft das dann im Prinzip. Das ist sehr ärgerlich für alle anderen Parlamentarier. Und dass das dramatische Auswirkungen haben kann, wie die auftreten, hat sich jetzt gerade erst bei der Diskussion über die Nachfolge von Herrn Schulz gezeigt. Da hat der Fraktionschef der größten Fraktion, der Christdemokraten Manfred Weber von der CSU gesagt, wir müssen jetzt versuchen, dass wir demokratische Parteien, proeuropäische Parteien zusammenhalten und da eine Nachfolgeregelung machen und verhindern, dass die Rechtspopulisten und Rechtsextreme im Parlament Einfluss auf diese Personalentscheidung haben. Das zeigt schon, das mag ein bunter, teilweise sehr lautstarker Haufen sein, die mit unterschiedlichen Stimmen sprechen, aber die haben durchaus auch Macht im Europaparlament.
Und das könnte sich jetzt ab Sonntag noch verschärfen. Sebastian Schöbel in Brüssel, vielen Dank. Grenzerfahrungen, Europas rechte Herausforderung der Tag in HR2 Kultur. Warum gibt es diesen Zulauf für rechtspopulistische Parteien und Gruppierungen in Europa? Diese Frage hat sich auch der französische Intellektuelle Didier Eribon gestellt. Er lehrt Soziologie an der Universität von Amiens. Er hat sie sich gestellt als Soziologe, aber auch als Sohn aus einer armen Arbeiterfamilie in Reims. Er reflektiert in seinem Buch Rückkehr nach Reims, warum ein Teil der Arbeiterschaft von ganz links nach ganz rechts wechselte und zum Front National übergelaufen ist.
Für Arbeiter und Leute aus armen Verhältnissen bestand das Linkssein vor allem darin, ganz pragmatisch das abzulehnen, worunter man im Alltag litt. Es ging um Protest, nicht um ein von globalen Perspektiven inspiriertes politisches Projekt. Man schaute auf sich selbst, nicht in die Ferne, und zwar in geschichtlicher wie in geografischer Hinsicht. Und auch wenn man oft wiederholte, dass eine richtige Revolution vonnöten sei, so war diese Formel doch eher auf die eigenen Lebensumstände mit ihren Härten und Ungerechtigkeiten gerichtet, als auf einen Umsturz des politischen Systems. Die Anrufung der Revolution, über deren Details man nie nachzudenken brauchte, war eine Art Mythos gegen den Mythos, eine Form der verbalen Notwehr gegen böswillige Kräfte, Rechte, Reiche, Mächtige, die alles zu kontrollieren schienen und deren dunkle Macht man hinter jedem Unheil vermutete, das sich im Leben der kleinen Leute, der Leute wie wir, ereignete. Für meine Familie teilte sich die Welt in zwei Lager. Entweder man war für die Arbeiter oder man war gegen sie. Entweder man verteidigte die Arbeiter oder man tat nichts für sie. Wer erfüllt heute die Funktion, die damals die Partei innehatte?
Der Einblick in das Gemüt einer französischen Familie, Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, später mehr daraus. Aha, so geht das also. So werden Europäer zu Rechtspopulisten, könnte man denken. Ja, es gibt sie, die Parallelen in der Motivation, sich rechtspopulistischen Parteien oder Strömungen anzuschließen, wie auch eine aktuelle Umfrage der Bertelsmann Stiftung bestätigt. Aber es ist mitnichten alles über einen Kamm zu scheren, was sich in den Ländern der EU europakritisch, nationalistisch, fremdenfeindlich äußert. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Trotzdem gibt es Parallelen in Rhetorik und Programm und darauf schauen wir vorher. Eine Analyse von Thorsten Schweinhardt.
Populisten wissen auf alles eine einfache Antwort. Aber gibt es die auch auf die Frage, was Populisten eigentlich so stark macht? Klar gibt es die. Sie findet sich in einer aktuellen Bertelsmann-Studie. Für alle EU-Länder hat sie genau das unter die Lupe genommen, womit Populisten am liebsten arbeiten: die Volksmeinung. Was also beschert Populisten in ganz Europa so viel Zulauf? Laut Studie die Globalisierung. Oder vielmehr die Furcht vor ihr. Da ist es egal, ob man Front National-Chefin Marine Le Pen in Frankreich lauscht oder Italiens Fünf-Sterne-Tribun Beppe Grillo.
Zuerst gebe ich dem französischen Volk seine Souveränität zurück. Denn die Realität ist doch, dass der Präsident heute von der Europäischen Union gefesselt ist, die er um Erlaubnis bitten muss, wenn es um seine Grenzen geht, sein Budget, seine Migrations- oder Wirtschaftspolitik. Das ist doch kein Präsident der Republik.
Hier haben wir eine Verpackung aus nichts, die mit nichts gefüllt ist und die die Zukunft deiner Kinder, meines Enkels, deiner Verwandten an irgendwelche multinationalen Konzerne verkauft, die herkommen und uns alles nehmen werden.
Raus aus der EU, Protektionismus statt Liberalismus, das ist die einhellige populistische Antwort auf die Globalisierung. Die Bedrohung kommt immer von außen, seien es internationale Konzerne oder Migranten, gleich Islamisten, gleich Vergewaltiger. Gerd Wilders von der Niederländischen Freiheitspartei Anfang des Jahres.
Unsere Grenzen müssen dicht für alle Asylsuchers und alle Immigranten.
Wir müssen unsere Grenzen schließen für alle Asylsuchenden und Migranten aus islamistischen Ländern. Aber solange das nicht passiert, solange die islamistischen Testosteronbomben wie ein Damoklesschwert über den niederländischen Frauen schweben, schlage ich vor, dass wir männliche Asylanten in den Auffanglagern wegsperren, sodass kein einziger mehr von ihnen auf die Straße kann und unsere Frauen endlich beschützt werden.
Unsere Frauen endlich wurden beschermt.
Die Furcht vor Globalisierung verwandeln Populisten in Hass auf Minderheiten, Einwanderer, Andersgläubige. Der Weg dorthin mag von Land zu Land unterschiedlich sein. Doch unterm Strich bleibt immer stehen, was Wilders für die Niederlande fordert.
Close the Dutch borders for immigrants from Islamic countries immediately.
Unser Land, unsere Kultur ist einzigartig, etwas ganz Besonderes, betonen Populisten oft. Doch in ihren Ansichten und Versprechungen gleichen sie sich bis zur Austauschbarkeit. Über alle Grenzen hinweg, ganz global.
Thorsten Schwein hat über die Berührungspunkte der Rechten in Europa. Aber ist es deshalb wirklich redlich, von den Rechtspopulisten Europas zu sprechen? Privatdozent Dr. Thomas Schlemmer, Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
Zuerst mal möchte ich mit Ihnen ein bisschen Begriffsklärung betreiben. Nehmen wir den Populismus einmal wörtlich. Das kommt ja von Populus, lateinisch Volk. Dem nahe zu sein, das ist ja eigentlich erstmal nicht verkehrt für Politiker, oder?
Nein, im Gegenteil. Ich meine, die Politiker sind ja auch Bürger ihrer Länder. Also es ist ja schon mal, ich glaube, da fängt man ja schon an, Fehler zu machen. Wenn man Politiker als etwas Abgehobenes begreift, spielt man auch schon das Spiel der Populisten mit, die hier die Politiker von den einfachen Menschen separieren und sie gegeneinander ausspielen wollen. Es wird dann ein Problem, wenn man so tut, als würde man wissen, was die Mehrheit des Volkes denn will und Volksstimmungen Ausdruck verleiht, die vielleicht nur momentanen Furchten und Ängsten nachgeben und daraus längerfristig Politik zu formulieren.
Ja, aber Sie rühmen sich ja damit, dem Volk aufs Maul zu schauen, zum Beispiel die AfD.
Ja, das tun sie schon, aber was ist denn das Volk? Sie schauen erst einmal denen aufs Maul, von denen sie glauben, dass sie sie wählen werden. Und das sind vielfach eben diejenigen, die verunsichert sind durch das Neue, was in unserem Land vorgeht, durch Bedrohungen, denen sie sich ausgesetzt zu sehen glauben, durch internationale Entwicklungen, die sie nicht durchblicken. Globalisierung ist so eine Blackbox, hinter der sich ja vieles zu verbergen scheint, unter anderem eben auch eine Bedrohung des eigenen Wohlstands, obwohl ja unter dem Strich vor allem für die Bundesrepublik genau das Gegenteil der Fall ist. Mhm. Es gibt kaum eine Volkswirtschaft, die so sehr von der Globalisierung profitiert wie die deutsche. Und hier möchte ich auch dem vorigen Beitrag ein wenig widersprechen. Es ist eben nicht so, dass eigentlich, egal wie man es anschaut, am Ende immer dasselbe, am unterm Strich immer dasselbe steht. Wenn man nach Italien schaut und nach Frankreich schaut, da gibt es wirklich große Schichten von Modernisierungsverlierern, die vor allem unter den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise leiden. Die Bundesrepublik meldet jeden Monat neue Rekordbeschäftigungen und einen boomenden Arbeitsmarkt. Und trotzdem hat die AfD bei Umfragen zwischen 13% und 15%.
Aber wenn Sie sagen, ja, man muss unterscheiden, nehmen wir doch nochmal diese Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die sagt, die Anhänger von AfD, FPÖ und Front National eint, dass die Globalisierung als Gefahr gesehen wird. Egal, ob diese Befragten sich selbst als liberal, konservativ oder autoritär eingestuft haben. Es muss also da doch Berührungspunkte geben. In der Wahrnehmung muss man trotzdem differenzieren, um Antworten auf die Bewegung zu finden?
Ich glaube das eben schon, weil die Globalisierung an sich also unterschiedlich Folgen zeitigt. In der Bundesrepublik eigentlich eher positive, in Frankreich und in Italien momentan eher negative, was aber auch, sagen wir mal, mit dem Zusammenspiel zwischen Problemen der nationalen Wirtschaft und internationalen Entwicklungen in der Wirtschaft zu tun hat. Das ist eben ja nicht nur die Globalisierung, die hier quasi der böse Hexenmeister ist, sondern es sind auch versäumte Hausaufgaben, beispielsweise in Italien oder in Frankreich, die die Folgen der Globalisierung so schmerzhaft machen. Es ist die Wahrnehmung, wie Sie richtig sagen, es sind die Ängste vor etwas, was eintreten könnte, aber eigentlich zumindest in der Bundesrepublik bisher nicht eingetreten ist, dass die Menschen dazu bringt, sich näher mit der AfD zu beschäftigen und das, was man die etablierten Parteien nennt, in die Ecke zu stellen.
Jetzt kommt ja aber zum Populismus, den wir besprochen haben, noch das Rechts dazu, Herr Schlemmer. Gelegentlich werden dann auch Rechtspopulisten in die Nähe der Faschisten gerückt. Sie bedienen sich ja auch zum Teil einer Rhetorik, die sich an die Faschisten der 30er Jahre erinnert, mit Opfer- und Heimatbegriffen. Sie haben sich in Ihrem Buch mit dem Faschismus in Europa dieser Zeit beschäftigt. Wie weit geht die Nähe?
Ich würde da eher die Unterschiede als die Nähe betonen. Klar besetzen die Rechtspopulisten, es gibt ja auch Linkspopulisten, besetzen die Rechtspopulisten bestimmte Begriffe wie Nation, wie Heimat, wie Kultur, wie Identität. Und das sieht man eben dann auch bei verschiedenen faschistischen Bewegungen der 1920er und 1930er Jahre, aber diese Faschisten, und das ist letztlich egal, in welches Land Europas sie in den 20er und 30er Jahren schauen, diese Faschisten kämpfen nicht mit Worten, wie die Populisten das in der Regel tun, sondern die kämpfen mit Fäusten, Schlagstöcken und Pistolen und bringen ihre politischen Gegner um. Der Faschismus ist Gewalt nach innen und nach außen. Und soweit ist der Populismus in Europa nicht. Und deswegen verharmlost eigentlich den Faschismus derjenige, der Populismus und Faschismus in eins setzt.
Noch ein, wie ich finde, erschütterndes Ergebnis der Bertelsmann Stiftung zum Schluss. Es war eine europaweite Befragung und nur 9% der Globalisierungskritiker haben in dieser Befragung gesagt, sie haben Vertrauen in die Politiker. Und bei den Globalisierungsbefürwortern sind es auch nur 20%. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Also das lässt eigentlich nur einen Schluss zu, dass es in allen Staaten Europas, deren demokratische Traditionen ja sehr unterschiedlich sind. Wir haben urdemokratische Länder wie Frankreich, ob Großbritannien hier noch dabei ist, weiß ich nicht, konsolidierte Demokratien wie die Bundesrepublik und neue Demokratien wie Rumänien und Bulgarien dabei. Dass es da Abstufungen gibt, ist vergleichsweise logisch, aber wir können nur sehen, dass es offensichtlich eine Entfernung gibt der etablierten politischen Klassen von ihren Wählern, dass es einen Funktionsverlust politischer Parteien gibt, die ja eigentlich das Bindeglied zwischen den Wählern, den Bürgern und ihren Repräsentanten in den Parlamenten darstellen und dass es ein Kommunikationsproblem gibt, dass sowohl die Erfolge auf nationaler Ebene, die es in der Bundesrepublik ökonomisch und sozialpolitisch zweifellos gibt, den Menschen verständlich machen und dass es die es auch schafft, Probleme, die es zweifellos auch gibt, verständlich zu erklären und eben nicht auf einfache Lösungswege und Schlagworte reduziert, wie das die Populisten tun. Wenn wir dieses machen, wird jenes Problem sofort gelöst. So funktioniert eben Politik nicht.
Das hat noch nie funktioniert. Dr. Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschichte in München. Besten Dank.
Ich danke Ihnen.
Und vielleicht sollte man auch noch das Zitat von Luther vervollständigen. Dem Volk aufs Maul schauen fängt es an. Weiter geht es aber nicht nach dem Mund reden. Grenzerfahrungen, Europas rechte Herausforderung, der Tag in HR2 Kultur. Ein Teil der rechten Herausforderung Europas ist der Front National in Frankreich. Der Soziologe Didier Eribon beobachtete in dem Arbeitermilieu, aus dem er stammt, die Sympathien mit den Rechtspopulisten, auch in seiner Familie, und beschreibt in Rückkehr nach Reims seinen inneren Konflikt.
Als ich gegen die Wahlerfolge der Rechtsextremen demonstrieren ging oder für die Rechte von Einwanderern und Sans-Papier, habe ich mich also gegen meine eigene Familie gestellt. Ich könnte den Satz aber auch umdrehen und behaupten, meine Familie habe sich gegen all das gestellt, woran ich glaubte, wofür ich mich einsetzte und was ich in ihren Augen darstellte. Nämlich einen realitätsfremden Pariser Intellektuellen, der von den Problemen des Volkes keine Ahnung hat. Dass sie für eine Partei, die mir über alles verhasst ist, und später für den Präsidentschaftskandidaten der traditionellen Rechten stimmten, lässt sich andererseits jedoch so unmittelbar aus sozialen Gesetzmäßigkeiten ableiten und so perfekt in ein Schema der gesellschaftlichen Schicksalhaftigkeit einordnen, was ich freilich auch von meinen politischen Präferenzen behaupten ließe, dass es mich perplex macht. Ich bin mir nicht mehr so sicher wie früher, welche Haltung ich gegenüber all dem einnehmen soll. Theoretisch kann man sich leicht vornehmen, mit Front National-Wählern kein Wort mehr zu wechseln und ihnen nie wieder die Hand zu schütteln. Aber was ist, wenn die eigene Familie so wählt? Was soll man denken? Was soll man sagen oder tun?
Eine schwere Frage, mit der sich Didier Eribon auseinandersetzen muss, viel weniger akademisch, als wir das in dieser Sendung tun können. In Österreich wird am Sonntag das Staatsoberhaupt gewählt, der Bundespräsident. In Italien wird über die Verfassung abgestimmt, was zu einer Regierungskrise führen könnte, davon haben wir gehört. Wenn wir auf die Herausforderungen von rechts in dieser Sendung schauen, müssen wir in Richtung Frankreich noch etwas genauer gucken. Der als rechtsextrem geltende Front National hat sich bereits 1972 gegründet und ging aus der Europawahl 2014 mit knapp 25% der Wählerstimmen hervor. Im Frühjahr steht nun die Präsidentschaftswahl an und auch in Frankreich steht auf der Agenda der Parteien die Frage ganz vorn, wie kann man die Wähler gewinnen, die mit Marine Le Pen sympathisieren. Aus den Vorwahlen der Konservativen ist François Fillon als Spitzenkandidat der konservativen Républicains, früher UMP, für die Präsidentschaftswahl im Frühjahr hervorgegangen. Wie François Fillon sich positioniert und wie er dabei beobachtet und eingeschätzt wird, berichtet Marcel Wagner.
In der Stunde des Sieges blickte François Fillon bereits nach vorn. Gerade zum Präsidentschaftskandidaten gekürt, knüpfte er sich schon einmal die möglichen Gegner für kommendes Frühjahr vor. Ich habe die Absicht, den Stillstand und die Demagogie zu besiegen. Die Linke hat versagt, die extreme Rechte, das wäre der Bankrott. Keine Frage, François Fillon befindet sich im Höhenflug und er hat guten Grund dazu. Noch in der Nacht gab es erste Umfragen, was wäre wenn, ja, wenn jetzt schon Präsidentschaftswahl wäre. Das Ergebnis dürfte den Kandidaten zufrieden gestimmt haben. Den ersten Wahlgang würde er aktuell mit über 30% der Stimmen gewinnen. Im zweiten Wahlgang, der Stichwahl, würde er Marine Le Pen mit etwa 70-30% deutlich in die Schranken weisen. Im TV-Duell neulich gefragt, warum er der bessere Kandidat gegen den Front National sei, sagte Fillon selbstbewusst: Wenn Marine Le Pen in die Stichwahl kommt, ist das ein Zeichen für eine schwere Krise der Demokratie. Es wäre die Folge davon, dass wir den Franzosen nicht gut genug zugehört haben, denen, die mehr Autorität verlangen, die auch mehr Freiheit verlangen, die sich und ihre Werte stärker beachtet wissen wollen. Was die konservativen Werte angeht, hat François Fillon im Vorwahlkampf gezeigt, dass er durchaus das Zeug hat, dem Front National Stimmen abzugraben. Was die Sorgen des kleinen Mannes angeht, der vielen Franzosen, die sich abgehängt fühlen, könnte das liberale, wirtschaftsfreundliche Programm Fillons allerdings auch zum Bumerang für die Konservativen werden. Eine Angriffsfläche, die Marine Le Pen umgehend beackerte. Er vertritt das schlimmste Programm eines sozialen Scherbenhaufens, das es jemals gab. Das Programm der schlimmsten Europahörigkeit. Noch nie war ein Kandidat so unterwürfig gegenüber den ultraliberalen Forderungen der Europäischen Union. Ätzte die Kandidatin des Front National im Radiosender Europe 1. Tatsächlich hat Fillon radikale Reformen angekündigt, Steuerentlastungen für Unternehmen, längere Arbeitszeiten für Arbeitnehmer, spätere Rente, flexiblere Arbeitsverträge, 500.000 Beamtenstellen sollen eingespart werden. Bestärkt durch die Brexit-Entscheidung und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hält der Front National dem seine eigenen, einfach erscheinenden Lösungen entgegen. Raus aus der EU, französische Unternehmen fördern und begünstigen, Protektionismus statt Liberalismus. François Fillon wittert hinter den Attacken des Front National eine fortschreitende Nervosität. Frau Le Pen greift mich seit einigen Tagen mit brutaler Gewalt an. Ich glaube, weil sie verstanden hat, dass hier ein Gegner kommt, der sie schlagen kann. Tatsächlich ist es aber keineswegs ausgemacht, dass Fillon, der bereits 5 Jahre Premierminister war und für viele Franzosen auch für ein altes, vielleicht überkommenes System steht, mit seinen Ideen in einer Stichwahl gegen Marine Le Pen massiv Stimmen aus dem linken Lager und der Mitte einstreichen könnte, um sich am Ende durchzusetzen. Da hätte sich der in der Vorwahl unterlegene Kandidat Alain Juppé mit seiner vereinenden Art und seinen moderaten Reformvorschlägen vielleicht sogar leichter getan. Trotzdem hat François Fillon auch einen Vorteil, sagt der Politologe Jean-Yves Camus. Die beiden Parteien im rechten Lager befinden sich nun in einem deutlichen, klaren Wettstreit. Sie können jetzt keine Allianz mehr eingehen, sondern der eine muss den anderen besiegen.
Marcel Wagner über François Fillon, der konservative Spitzenkandidat für die Wahlen in Frankreich, bei der sich die rechtspopulistische Marine Le Pen große Chancen ausrechnet. François Hollande wird nicht mehr antreten auf Seiten der Sozialisten, soll Ende Januar in einer offenen Vorwahl der Spitzenkandidat gekürt werden. Auch das sicher mit sorgenvollem Blick Richtung Front National. Es ist eine Sache der Parteien, dem Rechtspopulismus zu begegnen, aber nicht nur. Es gilt auch zu analysieren, was gesellschaftlich passiert ist. Professor Klaus Leggewi, Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und Ludwig Börne, Professor an der Uni Gießen. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wer hat denn den Rechtspopulisten in Frankreich diesen Zulauf beschert?
Ja, das ist ein langer Prozess, der bereits in den 80er Jahren losgeht. Da ist zum einen die gescheiterte Linke, die tatsächlich es nicht geschafft hat, den Schwung, den sie in den 80ern genommen hat, beizubehalten. In Deutschland noch deutlicher als in Frankreich der Zerfall der Volksparteien, die Räume für die Ränder sowohl rechts wie links größer gemacht haben. Ein gewisser Tabuverlust gegenüber der extremen Rechten in Frankreich ist eigentlich über das Thema der extremen Rechten, das eigentlich der Algerienkrieg war, nie diskutiert worden. Auch in Deutschland verfällt so ein bisschen die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Dann der wechselseitige Demonstrationseffekt, was in Frankreich klappt, klappt dann in Holland, was in Holland klappt, klappt hier. Das kann dann wiederum in Frankreich den Rechtspopulismus oder, wie ich sagen würde, den völkischen Autoritarismus stärken. Und insgesamt haben wir es zu tun gewissermaßen mit langen Wellen des Autoritarismus. Autoritäre Persönlichkeit, autoritäre Politikmodelle kommen auf der ganzen Welt zurück. Sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg, speziell 60er, 70er Jahre, zurückgedrängt worden. Jetzt kommt diese Welle mit Macht zurück und das ist auch eine Revanche an der Liberalisierung der kulturellen Revolution, die in den 60ern und 70ern zum Beispiel im Blick auf die Gleichstellung von Frauen, zum Beispiel im Blick auf sexuelle Orientierung stattgefunden hat.
Kann es auch sein, dass sich einfach bestimmte Bevölkerungsgruppen in Institutionen oder Organisationen, die früher eigentlich traditionell für sie da waren, nicht mehr wiedergefunden haben? Also dass die kulturelle Linke sich zu wenig zum Beispiel um die Armen gekümmert hat?
Ja, das ist zweifelsohne richtig. Weniger die kulturelle als die politische Linke. Es galt lange ein neoliberales Paradigma, auch bei den Sozialisten und Sozialdemokraten. Die großen Reformen sind von Tony Blair, Labour, von Bill Clinton, Democrats, New Democrats, wie es damals hieß, Gerhard Schröder, SPD, durchgeführt worden. Da ist man sehr mit dem liberalen, neoliberalen Zeitgeist gegangen und hat tatsächlich bestimmte Personenkreise, die unter Deindustrialisierung, unter Globalisierung zu leiden hatten, außen vor gelassen. Das hat jetzt weniger was mit der kulturellen Linken zu tun. Es gibt ja im Moment so eine Art Jammergesang der Linken. Wir hätten uns zu viel um ethnische, um multikulturelle, um Frauenemanzipationsanliegen gekümmert. Das gehört natürlich zusammen, aber in der Tat ist richtig, die soziale Ungleichheit, die weltweit ein Phänomen ist und die gerade die Mittelschichten und die Ärmeren in den Industrieländern relativ betrifft, die ist vernachlässigt worden. Und in diese Richtung muss natürlich jetzt auch Politik gemacht werden.
die der Weltangst, dem Zukunftspessimismus, dem Besitzstandsneid, dem Vertrauensverlust, der durch Rechts genährt wird, entgegensteht.
Aber Sie sprechen in Ihrer Analyse auch über einen Zulauf zum völkisch geprägten Rechtspopulismus, von einer Art des verschobenen Klassenkampfes. Das klingt fast so, als hätten wir den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit hinter uns gelassen, was ja eigentlich schwer zu glauben ist in Zeiten der wachsenden sozialen Ungleichheit.
Ja, eben nicht, aber der Klassenkampf sieht man ja an Donald Trump oder Marine Le Pen, ist eben ein verschobener. Man agiert nicht gegen die Kräfte, die die soziale Ungleichheit bewirkt haben, also gegen Defekte in diesem Turbokapitalismus, in dem wir leben, sondern man dreht das um, und deswegen nenne ich das verschobenen Klassenkampf, auf die Fremden, auf die Minderheiten, auf die von Frauen erworbenen Rechte, auf die von Homosexuellen erworbenen Rechte. Das ist das Verschobene. Es wird August Bebel einen Spruch zugesprochen, den er nie getan hat, der aber gut passen würde. Er hat mal gesagt, der Antisemitismus, also der Judenhass, das ist der Sozialismus der dummen Jungs. Und so ähnlich können wir heute sagen, dass der Anti-Islamismus, der ja all diese Rechtspopulisten weltweit verbindet, ist gewissermaßen die Klassenkampfstrategie der extremen Rechten, der völkisch-autoritären, die nicht von den Verursachern der Krise reden, sondern die eigentlich den Zorn, die Wut, die Ablehnung lenken auf diejenigen, die weltweit am meisten von dem Neoliberalismus betroffen sind, also beispielsweise Flüchtlinge und Minderheiten.
Also die soziale Ungleichheit ist nicht behoben, das ist nicht das, was Sie damit meinen.
Im Gegenteil, die soziale Gleichheit und Ungleichheit ist nicht angesprochen worden durch eine Linke, die sich insofern schon sicher fühlte, weil sie bestimmte Minderheitenrechte, die natürlich genauso wichtig sind, dann in den 60ern und 70ern gesichert hat. Aber jetzt geht es eben auch wieder um andere Fragen. Aber das darf man nicht auseinanderdividieren. Die Fragen der Sozialkritik sind genauso wichtig wie die Fragen, wie man Diskriminierung verhindert.
Sie sprechen, Herr Leggevi, von einem Projekt, das Nachhaltigkeit mit sozialer Gerechtigkeit verbindet. Wie soll das aussehen?
Naja, wir müssen ja mal einen Themenwechsel machen. Wir sind jetzt seit über einem Jahr dabei, über Flüchtlinge, über Integration, über den Islam zu reden. Wir müssen mal die Themen wieder aufs Tapet, auf den Tisch bringen, die für die Zukunft besonders wichtig sind. Und das ist natürlich eine nachhaltige Entwicklung, die man kombinieren muss mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit Solidarität und sozialer Gerechtigkeit. Denn an dem, was die extremen Rechten sozusagen aufspießen, ist ja ein Körnchen, manchmal auch ein großes Korn Wahrheit. Es gibt soziale Ungleichheit, es gibt den Steuerungsverlust der Staaten, es gibt viele Krisen, es gibt islamistischen Terror, das gibt es alles. Also mit anderen Worten, man muss sowohl in den Nationen als auch vor allen Dingen in internationaler Kooperation eine Politik machen, die tatsächlich soziale Gerechtigkeit mit den Themen der ökologischen Nachhaltigkeit und natürlich auch der Teilhabe, der politischen Teilhabe verbindet. Man muss eine Alternative bieten, damit Menschen, die schwanken, ob sie nun nicht mehr zur Wahl gehen oder ob sie mal es mit den Populisten probieren oder ob sie nicht wieder zurückkehren wollen in eine konstruktive Politik, um denen auch eine Alternative zu bieten.
Klaus Leggevi, Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, und Ludwig Börne, Professor in Gießen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wer mehr hören will von und mit Klaus Leggevi, der kann das morgen tun bei den Römerberg-Gesprächen um 17 Uhr im Frankfurter Schauspiel. Dann spricht er über noch einen Abschied vom Proletariat, warum sich ein stolzes Milieu von Le Pen, Trump und Petri kapern ließ. Und noch einmal hören wir von dem Soziologen Didier Eribon. Er reflektiert in Rückkehr nach Reims die Motive der Anhänger des Front National aus der Arbeiterklasse, der auch seine Eltern angehörten.
Mir ist durchaus bewusst, dass das Programm und der Erfolg des Front National von den Gefühlslagen der Arbeiterklasse in den 60er und 70er Jahren in vielerlei Hinsicht geprägt bzw. hervorgerufen wurden. Hätte man aus dem, was tagtäglich in meiner Familie gesprochen wurde, ein politisches Programm stricken wollen, es wäre, obwohl man hier links wählte, dem der Rechtsextremen wohl ziemlich nahe gekommen. Forderungen, Einwanderer wieder abzuschieben, nationales Vorrecht auf Arbeitsplätze und Sozialleistungen, Verschärfung des Strafrechts und der Strafverfolgung, Beibehaltung und Ausweitung der Todesstrafe, die Möglichkeit, die Schule bereits mit 14 Jahren zu verlassen und so weiter. Ein tiefsitzender Rassismus, der eines der dominanten Merkmale der weißen Arbeitermilieus und Unterschichten ausmachte, hat die Eroberung einer ehemals kommunistischen Wählerschaft durch den Front National oder von jungen Wählern, die gleich für den FN stimmten, offenbar fiel es Arbeiterkindern deutlich leichter, systematisch die Rechten zu wählen, vielleicht erst ermöglicht oder jedenfalls erheblich begünstigt. Als meine Eltern Mitte der 60er Jahre ihre Sozialwohnung am Stadtrand erhielten, in der auch ich zwischen meinem 13. und 20. Lebensjahr wohnen sollte, gab es dort nur Weiße. Erst Ende der 70er, lange nach meinem Auszug, kamen maghrebinische Familien und waren in der Wohngegend schnell in der Mehrheit. Rassistische Reflexe, die in Alltagsgesprächen schon immer zu hören gewesen waren, erfuhren dadurch eine spektakuläre Verschärfung. Mit der Entscheidung für linke Parteien wählte man gewissermaßen gegen seinen unmittelbaren rassistischen Reflex an.
Und dann der Wechsel von ganz links nach ganz rechts. Noch einmal aus Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, erschienen bei Suhrkamp. Didier Eribon bewegt sich in seiner Reflexion zwischen Verständnis und Ablehnung. Die Frage, was soll man sagen oder tun, stellt er als Sohn und als Soziologe. Stellen wir sie auf Deutschland bezogen an Professor Andreas Zick, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und am Lehrstuhl für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld. Guten Tag, Herr Zick.
Guten Tag, hallo.
Im Frühjahr wird in Nordrhein-Westfalen gewählt, im September der Deutsche Bundestag. Gehen wir doch mal die verschiedenen Umgangsweisen durch, die ja nicht nur diskutiert, sondern auch praktiziert werden. Zum Beispiel, es fühlt sich zum Teil an wie ein kultureller Bürgerkrieg, wenn, ich sag mal, verbale Mauern hochgezogen werden zwischen den sogenannten Wutbürgern und denen, die sich irgendwie klüger fühlen. Ist das schlau oder ist es Löschen des Feuers mit Benzin?
Nein, tatsächlich haben wir diesen Konflikt, wobei diese Polarisation ja schon nicht gut ist. Auf der einen Seite Wutbürger, auf der anderen Seite dann, ja, die Gruppe kann man gar nicht richtig bezeichnen. Sind das die Gutmenschen, also die Wutbürger diktieren, wer eigentlich die andere Seite ist? Das müssen wir entzaubern. Diese Polarisation, die wir auch lange medial diskutiert haben, stimmt ja so gar nicht. Wir haben ein Potenzial in der Gesellschaft, was sich zunehmend in Distanz setzt. Und über dieses Etikett Wutbürger eigentlich sich zusammenfindet, weil sie sich da als Opfer empfinden können. Dem muss man begegnen. Da steckt hinter der Wut, stecken Interessen und die muss man kenntlich machen. Ansonsten tatsächlich haben wir weiterhin diese Frontstellung.
Das heißt, auch da weg von der Verallgemeinerung und vom Abstempeln. Andere propagieren, das könnte ja dann die Alternative sein, Gelassenheit und sagen, ja, nicht so viel drüber reden, sind ja nur 5 oder 10, 15, bei einer oder zwei Landtagswahlen auch mal 20% oder mehr, die AfD wählen, je nachdem, wohin man eben schaut. Lasst uns doch Vertrauen in die Demokratie und unsere Werte, Toleranz, Offenheit, Kompromissfähigkeit, dann wird das schon an uns vorüberziehen.
Nein, es zieht nicht vorüber. Wir haben ja diese Bewegung seit 2014 und wir haben jetzt in unserer neuesten Studie, am Montag haben wir die veröffentlicht, festgestellt, diese Einstellungen sind ja nicht nur in einem bestimmten Segment, sondern sie sind da sehr weit verbreitet. Wir haben das, was wir als neurechte Einstellung bezeichnet haben, also Verschwörungsideen und Widerstand gegen die gängige Politik, das ist so bei 28% in der Bevölkerung. Da muss man schon klügere Konzepte entgegensetzen. Aber was Sie merken an Ihrer Frage ist, dass tatsächlich auf der einen Seite haben wir eine rechtspopulistische Bewegung, die hat eine Identität gefunden in der Distanz im Widerstand. Und die Frage ist, was ist eigentlich die andere Seite? Was ist die Zivilgesellschaft? Was stärkt sie? Wir können insofern nur dann gelassen werden, wenn wir wissen, auf was wir uns verlassen können. Jetzt ist es so in unserer Studie tatsächlich auch unter den Wutbürgerinnen und Wutbürgern, wenn man genauer nachfragt, merken sie, dass die Demokratie die beste aller Staatsformen ist. Das heißt, es gibt auch auf der Seite der Wutbürger ein Vertrauen, dass Demokratie ihnen Grundrechte absichert. Und insofern muss man eine andere Diskussion führen. Man muss eine Diskussion über Verantwortung in der Gesellschaft und die Frage Sicherung von Grundrechten, die muss man führen und vielleicht da eine Brücke schaffen.
Man muss den Dialog versuchen. Es wird natürlich aber auch auf Seiten der Politik und der Parteien versucht, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ängste ernst zu nehmen. Das wird ja immer wieder gesagt. Es geht auch um konsequente Strafverfolgung von Hetze und Bedrohung. Es geht um die Diskussion über ein neues Einwanderungsgesetz, wie jetzt die SPD das vorgelegt hat. Aber geht es nicht ganz grundsätzlich auch noch um was ganz anderes? In der neuesten Bertelsmann-Studie ist zu lesen, je niedriger das Bildungsniveau und je höher das Alter, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Globalisierung als Gefahr empfunden wird. Und das ist wiederum Wasser auf die Mühlen der Populisten, denn wie man von der Bertelsmann-Studie weiß, ist diese Globalisierungsangst eins der großen Motive, um sich den Rechtspopulisten anzuschließen. Das heißt, wir müssen auch auf unsere Bildung aufpassen?
Ja, wir müssen deutlich auf die Bildung aufpassen. Nun muss man wiederum fragen, was steckt hinter der Globalisierungsangst? In unseren Studien stellen wir fest, tatsächlich sind es Leute aus den Mittelschichten und Leute mit gar nicht mit der geringsten Bildung, die neurechte, rechtspopulistische Ideen gut finden. Die Globalisierungsangst ist auch nur dann ein riesig großes Problem, wenn Menschen sich als Opfer empfinden und Kontrolllosigkeit empfinden. In unserer Studie ist das zentrale Thema, um das wir uns kümmern müssen, das Thema der Gleichwertigkeit in Gesellschaft. Menschen fühlen sich minderwertig und auch der vielen Vorurteile und Stereotype. Denn die Globalisierung, hinter der Globalisierung steckt auch immer das Motiv der Abgrenzung, wir gegen die anderen. Und insofern muss man dahinter gucken. Wir brauchen, und das haben wir so vor 2 Jahren auch schon deutlich gesagt, andere Formen der Bildung. Wenn wir so viele Konflikte und so viel Gewalt in der Gesellschaft haben, wir haben so viel sogenannte Hate Crimes, Übergriffe und so weiter, dann müssen wir uns fragen, brauchen wir nicht neue Formen einer zivilgesellschaftlichen Bildung? Da geht es dann um die Frage, welche Kompetenzen habe ich, Grundrechte zu verstehen und die auch zu verteidigen, Zivilcourage und solche Primärtugenden, die in der Demokratie eine Rolle spielen. Und da muss sich Bildung die Frage stellen, ob man dafür hinreichend gut aufgestellt ist.
Also Herr Zick, glauben Sie nicht, dass Gelassenheit die richtige Strategie ist? Es ist keine Situation, wo man sorgenlos zugucken kann. Glauben Sie langfristig an die Kraft der sachlichen und friedlichen Auseinandersetzung?
Na, ich glaube an die Kraft der Konfliktregulation. Wir brauchen Menschen, die fähig sind, Konflikte zu regulieren, denn wir haben an vielen Orten viele Konflikte. Also da wird die Sachlichkeit auch nicht reichen. Viele Menschen verarbeiten politische Informationen auf der emotionalen Ebene. Da muss man sich um die Emotionen kümmern und gucken, welche Emotionen sind es. Wir müssen verstehen, den Populismus besser verstehen, denn die größte Gefahr für den Populismus und den Extremismus ist, dass man ihn kenntlich macht und dass man Menschen zu verstehen gibt, wie er funktioniert und was eigentlich das Motiv ist, was dahinter steckt. Aber gelassen können wir überhaupt nicht sein, denn wir forschen seit den 80er Jahren im Bereich Konflikt und Extremismus. Und Gelassenheit hat immer nur dazu geführt, dass sich extreme Kräfte stabilisiert haben. Wir haben ja auch eine Zeit nach dem Bekanntwerden des NSU, also des nationalsozialistischen Untergrundes, einer Terrorgruppe, die viele Menschen getötet hat. Und nach dieser Zeit ist der Rechtsextremismus wieder erstarkt. Insofern muss man sich fragen, ob Gelassenheit der richtige Weg ist. Nein, wir brauchen Fähigkeiten, Konflikte zu regulieren.
Professor Andreas Zick, Sozialpsychologe und Gewaltforscher an der Uni Bielefeld. Dankeschön für diese Einschätzung. Und das war der Tag für heute und für diese Woche. Grenzerfahrungen, Europas rechte Herausforderungen hatten wir uns vorgenommen, 2 Tage vor der Wahl des Bundespräsidenten in Österreich und vor dem Verfassungsreferendum in Italien. Viele Einschätzungen haben wir dazu gehört. Lösungen, eindeutige Antworten konnten wir nicht präsentieren. Hätten wir gern geliefert auf die Frage, wie begegnet man der Gefahr von rechts in Europa? Die Frage wird uns nach dem Wahlsonntag vielleicht noch mehr beschäftigen. Noch steht aber, und das muss an dieser Stelle auch gesagt werden, nicht fest, ob Norbert Hofer das nächste österreichische Staatsoberhaupt wird und die Mehrheit der Italiener gegen den italienischen Ministerpräsidenten Renzi stimmen wird. Gleich hier die Hörbar in hr2 Kultur nach den Nachrichten. Mehr von uns unter hr2.de oder Sie hören die Wiederholung in hr Info ab 22.05 Uhr. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende. Thank you.